Worship the Lord, oh my soul, no matter the odds. Keine Ahnung, ob du das von dir behaupten kannst, dass die Umstände keine Rolle spielen, was deinen Lobpreis angeht, was dein Gebet angeht. Schön wär's, wenn es so wäre. Bei mir ist es oft anders. Ich bin schon oft abhängig von den Umständen und dann brauche ich das immer wieder aufs Neue, mich zu fokussieren, mich auszurichten auf das, wofür ich einfach dankbar sein will. Und das ist dann nicht ein Gefühl, sondern das ist eine Entscheidung. Und das hilft dann auch, die Gefühle, die kommen danach. Vater, und ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich preisen dürfen, dass wir dich ehren dürfen, über alle Umstände hinweg. Du bist Gott und du bleibst Gott. Du bist der, du bist und du wirst es immer sein. Und danke, dass du davon nicht abhängig bist, wie wir dich empfinden. Danke, dass du diese große Konstante bist, die wir anbeten dürfen, die wir verherrlichen dürfen. Und der es einfach verdient hat, angebetet zu werden. Vielen Dank dir dafür. Amen. Hey, ich möchte auch Danke sagen, an der Stelle mal ein Riesendankeschön sagen an unser ganzes Videoteam, an alle, die in den Kameras sitzen, oben in der Regie. Mal einen Riesenapplaus für dieses ganze Videoteam. Das ist so, so mega cool. Und damit möchte ich einfach auch alle grüßen, die jetzt nicht hier in Reutlingen in dem Raum sitzen, sondern die vielleicht in Balingen in der Location sind oder einfach später im Nachhinein via Podcast dazu sind. Und heute geht ein ganz besonderer Gruß auf die Dachterrasse Mallorca. Da läuft jetzt gerade auch die Celebration. Mega cool, dass das möglich ist. Finde ich stark. Hey, wir sind am Abschluss oder am letzten Sonntag dieser Serie Humility Month. Und dieser Sessel, der hat eine große Rolle gespielt in dieser Serie. Auch wenn er gar nicht immer jetzt das Riesenthema war in den Predigten, so war er aber konstant da. Er war immer Teil auch dieser Bühne und das ist gut so und das ist wichtig so. Denn dieser Sessel ist eigentlich ein Symbol. Er stellt etwas dar. Eigentlich soll es ein Thron sein. Und gut, das wäre jetzt eher so ein Thron vom schwedischen Bettelkönig bei IKEA. Aber das Sinnbild ist wichtig dahinter, dass wir das verstehen. Gott, der von sich selber sagt, dass er auf dem Thron sitzt. Gott ist der König über die Völker. Gott hat Platz genommen auf dem Thron seiner Heiligkeit. Und solche Bibelverse, die sind immer wieder eine Einladung an uns selber, unsere Vorstellung von Gott mal zu überprüfen. Also je nach Kultur, je nach Zeit, je nach Kirchenverständnis hat eine bestimmte Vorstellung von Gott einen Überhang. Es ist in dem Mittelalter, wo man diese klassischen Kirchen gebaut hat, mit ganz viel Schnickschnack, mit Gold und Zeug und allem Möglichen drin, da hatte man diese Perspektive auf einen Gott auf dem Thron sehr deutlich. Heute sitzen wir in einer Freikirche drin, in einem Gott sei Dank klimatisierten Raum, sind ziemlich lässig unterwegs, es ist dunkel, es ist alles irgendwie so ein bisschen freigeistig, alles, was man so erlebt. Da ist diese Perspektive Thron irgendwie ganz schön weit weg. Ja, da hast du Gott, den Freund, Gott, den Vater, dem wir begegnen, das ist alles super, ist mega gut, aber schnell verliert man diese Perspektive, die eben auch Gott ist. In seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, in seiner Macht, in seiner Autorität auf diesem Thron sitzend. Und was wir eben vergessen, und da wird es problematisch, welchen Anspruch Gott auf diesem Thron hat. Betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Betet keinen anderen Gott an. Machen wir das denn? Beten wir andere Götter an? Ich weiß nicht so genau, was du dir darunter vorstellst, unter diesem Begriff anbeten. Aber bei mir, ich bin da sehr mittelalterlich geprägt. Bei dem Wort anbeten, da habe ich gleich so ein paar Fackeln und Kerzen und einen Kreis und irgendwelche Leute knien am Boden, irgendwo im Hintergrund so ein Mönchsgesang und so. Das ist, was dann bei mir so hochkommt, bei anbeten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was bei dir da so hochpoppt an Bildern. Und deshalb war es mir wichtig, da im Hebräischen mal reinzuschauen, was steht da eigentlich ganz genau, was ist damit gemeint. Und bei Anbeten steht hier Schachar. Und Schachar kann man schon übersetzen mit Anbeten im Deutschen, aber eben auch mit Beugen, sich niederwerfen, sich unterwerfen, sich unterordnen. Und du merkst, die Facette, die ist ganz schön breit von Anbeten. Und dann heißt es Göttern. Und da steht im Hebräischen El. Und El, das ist einmal ein Verb und dann gibt es das als Hauptwort. Und wenn El ein Hauptwort ist, dann heißt es Götter. Und jetzt denkst du, ja, ist eigentlich gar nicht wichtig. Was ist so besonders daran? Das Besondere daran ist, wann immer in der Bibel der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs gemeint ist. Der Gott, den wir meinen, wenn wir Gott sagen, dann steht in der Bibel immer Elohim oder El Shaddai oder El, es kommt was. Aber hier steht nur El, Götter. Und was meint Gott damit, wenn er das so schreibt in der Bibel? Mache nicht etwas zu einem Gott, El, was nicht Gott, Elohim ist. Und wann sind wir dabei? Wann machen wir etwas zu unserem El, zu unserem Gott, was nicht Elohim ist? Und um in dem Bild zu bleiben, wir machen das immer genau in dem Moment, wo wir Gott auf die Seite rücken und nochmal was anderes dazusetzen. Oder Gott ganz wegnehmen und was anderes auf diesen Thron draufsetzen. Und jetzt ist es so ein bisschen abstrakt, dieses Bild. Die Frage ist ja schon, wann machen wir das denn? Oder woran erkennt man das, dass auf deinem Thron etwas anderes sitzt als Elohim? Und das ist gar nicht so schwierig. Elohim, El Shaddai, der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, macht uns eine Zusage. Er macht uns ein Versprechen. Und immer wieder in der Bibel betont er das. Und er sagt, auf dieses Versprechen, jetzt kommt eine Sprachbrücke, kannst du mich festnageln. Im wahrsten Sinne des Wortes, was mit Jesus dann irgendwann geschieht. Dieses Versprechen, das werde ich einhalten. Ja, was ist das für ein Versprechen? Gott sagt, von mir bekommst du Versorgung, Sicherheit, Anerkennung, Identität, tiefe Wahrheit über richtig und falsch. Das verspricht dir Gott, dass du das von ihm bekommst. Wann immer wir dabei sind, uns diese Dinge von etwas anderem zu holen, sind wir dabei, Gott auf dem Thron zu verdrängen. Unser Schulabschluss, unser Abizeugnis, unsere Berufsausbildung, unser Aussehen, unser Partner, Social Media, der Job, das Rentensystem. Wo holst du dir Versorgung, Sicherheit, Anerkennung, Identität, Wahrheit? Diese Dinge, und jetzt ist es gar nicht mehr so abstrakt, nennt die Bibel Götzen. Wir haben ja oft so irgendwie so Vorstellungen, Götzen, ja, das sind irgendwie so geschnitzte Holzmännchen, wo die Leute dann niederknien und beten, und das betrifft uns ja nicht. Ich vermute, keiner hier im Raum oder auch im Podcast hat wahrscheinlich sein Abi-Zeugnis in so einen Schrein rein gemacht und kniet jeden Morgen davor nieder. Ich hoffe das jetzt sehr für dich, sonst komm vielleicht nachher mal auf mich zu. Und doch nennt die Bibel diese Dinge Götze. Dein vorläufiger Rentenbescheid. Ja, okay, dann bist du mit Anbetung vielleicht ein bisschen zaghaft, aber was passiert, wenn wir diese Götzen, diese El, die nicht El Shaddai sind, wenn wir die auf den Thron holen, was geschieht dann? Genauso starr und tot sollen alle werden, die diese Götzen schufen, und auch alle, die solchen Götzen vertrauen. Ihr Israeliten, vertraut dem Herrn. Er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Und ich merke zunehmend, wir Christen in unserem Land hier in Deutschland, wir geraten immer mehr in Schwierigkeiten. Wir bekommen immer mehr Probleme, wir geraten unter Druck, weil wir das Wort Gottes, die Bibel, nicht mehr ernst nehmen. Wir lesen sie schon, wir reden auch drüber, aber wir nehmen sie nicht wirklich ernst. Tod und starr werden die, die anfangen, diesen Götzen zu machen, aber auch zu vertrauen. Also komm, echt jetzt? Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, wie wir mit der Bibel umgehen. Wir lesen sie ja manchmal noch. Aber wenn wir sie lesen, dann schaffen wir Kategorien, wie wir damit umgehen. Dann sind da so Verse drinnen, die gehen so runter wie Öl. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Yes, come on, das kommt an den Kühlschrank, das heftig da dran. Das ist super. Aber du wirst starr und tot werden, wenn du anfängst, diesen Götzen zu vertrauen. Hat einer von euch das am Kühlschrank hängen? Okay, vielleicht zu schwach, einen Arm zu heben, aber ne, hat keiner wahrscheinlich. Wie reagieren wir? Manche von uns ignorieren es einfach. So, hey, das steht im Alten Testament, das betrifft mich eh nicht mehr. Gut. Manche relativieren. Starr und tot, also ich werde ja schon nicht gleich sterben, oder? Manche reagieren sogar richtig sauer. Und dann kommen sie zu mir und sagen, Mike, ich finde es nicht gut, dass Gott mir droht. Aha. Ja, Gott sagt, wenn du das nicht tust, dann wirst du sterben. Der bedroht mich. Das kann nicht sein. Weil Gott ist doch alles freiwillig. Gott macht doch Angebote. Gott ist doch dieser nette Gott, der mir was anbietet und auf freiwilliger Basis. Das muss falsch verstanden sein. Okay. Was wäre, wenn es nicht falsch verstanden ist? Was wäre, wenn Gott es ganz genau so meint? Puh. Ich bin in diesem wunderschönen Ort, also manche finden ihn wunderschön, Dettingen an der Erms groß geworden. Und ich habe was erlebt, das ist heute fast ein No-Go. Ich bin direkt an der B28 groß geworden. Die ging früher direkt durch den Ort, also Monsterverkehr, die hatten damals schon Verkehrszahlen, die eigentlich eher einer Autobahn gerecht werden. So, das ging bei mir direkt vor der Haustür vorbei. Und ich war 2,5 Jahre und meine Eltern haben mich vor die Tür gelassen. Unvorstellbar heute, ich weiß, aber tatsächlich, man ist raus und dann kamen sie und haben gesagt, hey, das ist gefährlich. Und wenn du auf diese Straße rennst, dann wird dich ein Auto überfahren und du wirst tot sein. Also ich finde es nicht gut, dass meine Eltern mir drohen. Ich finde es einfach nicht gut, dass die mir meine Entfaltungsfreiheit nehmen. Ich muss doch selber entscheiden, was für Erfahrungen im Leben ich mache. Ja, kannst du machen. Sie wussten einfach mehr. Sie waren weiter. Sie hatten Erfahrungen selber gemacht und sie hatten mehr verstanden vom Leben. Und sie haben mir gesagt, hey, ich weiß, was kommen wird, wenn. Was wäre, wenn Gott genauso ist? Was ist, wenn Gott einfach weiter ist als wir? Wenn er das Leben besser verstanden hat? Wenn er weiter sieht? Und wenn er sagt, hey, wenn du dich diesen Götzen anvertraust, wirst du sterben. Das ist keine Drohung. Er weiß es einfach. Aha, aber dazu brauche ich Demut. Humility, Mann. Ich muss diesem Gott das zugestehen und sagen, okay, du weißt es irgendwie besser. Was passiert, wenn wir ihn vom Thron wegnehmen? Und wisst ihr, die Bibel ist so ein sensationelles Buch. Sie nimmt uns genau damit rein. als ob sie schon wüsste, was für Fragen wir haben. Und sie gibt uns Antworten und in Bezug auf den Thron und was geschieht, wenn wir Gott wegnehmen, gibt sie nicht nur einmal eine Antwort, sondern immer und immer und immer wieder so, dass es sogar richtig nervt, wenn du die Bibel mal wirklich am Stück liest. Irgendwann denkst du mir, sage mal, wie bescheuert waren die eigentlich? Es ist ein Muster in der Bibel, wie das abläuft, wenn wir Gott vom Thron nehmen. Gott gibt den Israeliten vorher eine Warnung. Er sagt, betet keine anderen Götter an. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr in dieses Land hineingeht, das ich euch jetzt geben werde, dann haltet euch von deren Göttern fern. Er sagt zum Beispiel, ja, die Frauen sind wunderschön in diesem Land, heiratet sie nicht. Warum? Weil er es uns nicht gönnt? Nein, weil er sagt, wenn du sie heiratest, dann wirst du ihnen gefallen wollen. Und dann wirst du anfangen, ihre Götter auch anzubeten. Und ruckzuck, ob du willst oder nicht, bist du in der Situation, dass du ihre Götter anbetest. Und jetzt geht Gott so weit, dass er sagt, wenn ihr mich vom Thron nehmt, dann wird Folgendes geschehen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Als erstes kommt Baal, dann kommt Astarte mit Aschera im Rucksack und dann kommt Moloch. Und exakt das passiert wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann sollst du mal merken, hey, da ist scheinbar was dran. Und ich beschreibe dir kurz die Situation, dass du das verstehst, wie das passiert. Weil es ist nicht so, überhaupt nicht, dass du irgendwann morgens fröhlich aufstehst und betest Moloch an. Das passiert nicht. Das ist ein Prozess, ein Weg. Die Ausgangssituation ist immer dieselbe. Die Menschen, das Volk Israel, hat Gott erlebt. Sie haben eine Erfahrung mit Gott gemacht, die ist positiv. Sie haben erlebt, er versorgt, er ist für uns da. Sie beten ihn an, es ist alles cool, tippitoppi, super, so könnte es bleiben. Tut es aber nicht. Es kommt der Tag, an dem wollen sie mehr. Sie sind nicht mehr zufrieden. Und ich habe mir überlegt, womit sind die nicht zufrieden? Was ist das mehr, was sie wollen? Gott sagt immer und immer wieder, und er tut es, ich versorge dich, wann? Heute. Das ist ein Prinzip, das, wie Gott agiert. Ich versorge dich heute. Und die Leute sagen, das reicht mir nicht. Ich möchte wissen, dass ich auch morgen versorgt bin. Ich möchte wissen, dass es auch übermorgen reicht. Ich möchte wissen, dass wenn ich in Rente gehe, es mir gut geht. Und Gott sagt, das sage ich dir aber so nicht. Ich mache dir ein Versprechen, glaub da dran und dann wirst du heute erleben, dass ich es einhalte. Das ist, wie er agiert. Aber das reicht ihnen nicht. Sie wollen Gewissheit für ihre Zukunft. Und dann passiert etwas, dann lässt Gott mal auf sich warten. In irgendeiner Form. Er reagiert nicht sofort, so wie du das erwartest. Und jetzt macht das Volk ein Angebot. Hey, es kommt immer mit einem Angebot. Die Kanaaniter, die dort lebten, die kommen zu den Israeliten und sagen, du, also wenn dein Gott gerade so auf sich warten lässt, willst du es nicht mal mit Baal probieren? Also weißt du, du musst dich jetzt nicht entscheiden. Entscheiden ist krass, das wollen wir nicht. Du musst nicht deinen Gott runternehmen. Mach nur mal ein klein bisschen, so einfach nur ein bisschen Baal auch dazu. Es geht doch, oder? Ist ja groß, dieser Thron. So einen kleinen Platz kann doch nicht schaden. Kann man doch mal probieren, parallel zu Gott noch so ein bisschen Baal dazunehmen. Das Problem ist, sobald du anfängst, Baal ist ein Sammelwort, das steht für vieles, das steht für das, was wir anstelle von Gott auf den Thron setzen. Und wenn du anfängst, dich mit diesem Prinzip mal zu arrangieren, dich zu kompromittieren, dann kommt Astarte. Und Astarte ist eine Göttin mit einer ganz, ganz perfiden Logik. Sie sagt zu den Leuten, du sag mal, Baal sagt dir, dass deine Zukunft gut wird. Das ist ja nicht schlecht. Aber du lebst doch jetzt. Du willst doch jetzt Spaß. Du willst doch jetzt Befriedigung deiner Bedürfnisse. Du willst doch jetzt groß rauskommen. Jetzt ist deine Stunde. Carpe diem, nutz diesen Tag. Die Zukunft, okay, aber jetzt willst du doch Spaß und Freude und es muss schnell gehen und Astarte gibt Gas. Wenn Astarte kommt, dann wird alles immer ein bisschen schneller in der Gesellschaft. Und sie sagt, hey, du brauchst nicht warten. Wenn du ein Bedürfnis hast, befriedige es jetzt. Und das Witzige ist, eigentlich im Ursprung hat Astarte mit Sex gar nichts zu tun. Aber wo casht man uns Menschen am leichtesten? Beim Thema Sex. Warten auf Befriedigung? Nein, das geht doch jetzt. Und so macht Astarte sich breit mit diesem Versprechen, holt sie sich die Leute. Mach, wozu du Lust hast, du kannst alles tun. Und sie pervertiert Gott, das ist das Wesen des Satans, er dreht alles um. Was bei Gott rein ist, ist bei Astarte einfach nicht dran. Es ist einfach nur umgedreht. Okay, und jetzt passiert was, das finde ich super spannend, das habe ich erst viel später gecheckt. Asherah steht für Fruchtbarkeit. Jetzt, man sollte ja eigentlich meinen, wenn Astarte wirkt, wenn die Leute es treiben wie die Karnickel, dann denkt man doch eigentlich, jetzt müssten doch viele Kinder kommen. Die Wahrheit ist, dort wo Astarte sich breit macht, nimmt Fruchtbarkeit ab. Es kommen weniger Kinder dabei raus, obwohl Sexualität perversiert wird und getrieben wird überall und in allen Möglichkeiten. Und jetzt kommt Asherah, die Fruchtbarkeitsgöttin, und sagt, kein Problem. Astarte gibt dir Spaß und ich helfe dir, dass es fruchtbar wird. Und die Leute fingen an, beiden zu opfern. Und jetzt reicht das nicht, weil es ist ein diabolischer Dreiklang. Wenn die zwei in einer Gesellschaft sind, taucht Moloch auf. Moloch verspricht den Menschen materiellen Erfolg und ein bequemes Leben, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und jetzt schau dir das Gesamtpaket an. Baal, eine gesicherte Zukunft, Altersvorsorge. Astarte, permanent, schnelle Befriedigung, super, alles cool. Moloch sagt, materiellen Erfolg ohne Anstrengung. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wer will das Päckchen nicht? Es ist der Jackpot, oder? Also wenn du dich heute in einem Job bewirbst und der Chef wird sagen, das ist das Paket. Also wer von uns wird nicht sofort unterschreiben? Ja, geil. Also auf das Leben habe ich schon auch Bock. Klingt gut. Das Problem ist, alles im Leben hat einen Preis. Der Preis für Moloch sind Kinder. Und weil das so krass ist, warnt Gott da extra nochmal. Versucht nicht herauszufinden, wie sie ihre Götter verehrt haben. Sagt nicht, wir wollen es so machen wie sie. Das dürft ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht antun. Denn diese Völker haben getan, was der Herr verabscheut. Sogar ihre Kinder haben sie für ihre Götter verbrannt. Und du ahnst es sicher schon, sie haben es trotzdem gemacht. Und auch das geht nicht von 0 auf 100 sofort. Die haben nicht ihre Kinder sofort ins Feuer hineingelegt, sondern die haben etwas gemacht, das nennt man durchs Feuer geben. Das findest du an vielen Stellen der Bibel. Durchs Feuer geben ist so eine Art Kindersegnung. Das, was wir heute gemacht haben. Man hat die Kinder genommen und hat sie sehr schnell durch eine Flamme hindurchgereicht. Dem Kind ist dabei nichts passiert. Aber man hat das Kind in dem Moment dem Moloch gewidmet. Man hat es gesegnet für Moloch. Das war so ein Einstieg. Und das ging gut, bis es halt schief ging. Bis die Versprechen von Moloch nicht eingetroffen sind. Und dann ging man weiter. Und dann ging man so weit, bis man die Kinder dann wirklich verbrannt hat. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, das ist aber mega weit weg. Und du hast recht. Die Bibel ist kulturell gesehen manchmal sehr, sehr weit weg von uns. Zum Glück. Aber wir müssen lernen, die Bibel geistlich zu begreifen, zu verstehen, was dort geistlich passiert, nicht kulturell. Was ist der geistliche Hintergrund von diesem Prozess und was hat das mit uns zu tun? Und ich wage jetzt einen Schritt mit dir und du musst das nicht so sehen, aber ich präsentiere es dir mal und dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Ich möchte mit dir in einem Superschnelldurchflug Deutschland die letzten 100 Jahre anschauen. Also keine Angst, ein Superschnelldurchflug. Die letzten 100 Jahre. Gott hat uns auf eine ganz wundersame Art und Weise durch zwei Weltkriege geführt. An diesen zwei Weltkriegen hat Deutschland einen sehr maßgeblichen Anteil. Wir sind durch diese Weltkriege hindurchgegangen und in den 40er Jahren war die Chance immens groß, dass Deutschland von der Landkarte verschwindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wäre es soweit gewesen, wenn die Alliierten sich die Masse durchgesetzt hätten, wäre Deutschland weg vom Fenster, wir wären irgendein belangloser Agrarstaat, hätten keine Bedeutung mehr. Aber es gab einen Herr Marschall, der hat sich durchgesetzt und hat gesagt, nein, wir werden anders mit diesem Land verfahren, wir werden das wieder aufbauen, dieses Land, und es wird ein blühendes Land werden. Und es ist passiert. Es gab das Wirtschaftswunder und Deutschland ging ab. Das ist unglaublich, in was für einer kurzen Zeit dieses Land, obwohl es der Verursacher des Krieges war, ist es nachher zumindest materiell am gesegnetsten herausgegangen. Ich weiß nicht, ob du da jemals drüber nachgedacht hast. Aber unsere alliierten Gegner haben teilweise 40 Jahre noch mit den Folgen gekämpft, wo bei uns schon lange alles wieder aufgebaut war. Wir hatten Gott erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott versorgt. Wir haben erlebt, dass Gott trotz dieser ganzen Rotze es irgendwie immer noch gut meint mit diesem Land und uns Segnungen auch hier reingegeben hat. Aber wir haben ihm den Platz auf dem Thron nicht gegeben. Was hat man gemacht in der Wirtschaftswunderzeit? Man hat die deutschen Tugenden gelobt. Wir waren ja so schlau, wir waren so clever, wir waren so fleißig, wir waren so gut, wir waren der Welt so weit voraus. Diesen Segen, den haben wir uns verdient. Wir haben Baale geschaffen in unserem Land. Und was passiert? Wir springen vor 20 Jahre, Ende der 60er Jahre, Astarte macht sich breit. Die sexuelle Revolution in unserem Land. Auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt, was irgendwie sexuell eine Ordnung hatte. Es wird eine Befreiung mit dem Land vollzogen. Und die Wahrheit ist in dieser Befreiung, es endet alles im Chaos. Wir sind sexuell an einem Punkt, da ist alles auf den Kopf gestellt. Du kannst wisst ihr, was ich meine? Alles. Geht alles, tolerieren wir alles. Das, was wir noch nicht tolerieren, werden wir bald tolerieren. Und genau das ist Astarte, die dort voranmarschiert. Und dann passiert, was ich auch kaum glauben konnte, Astarte, die Folge ist eben nicht mehr Fruchtbarkeit. Nein, die Fruchtbarkeit nimmt ab und zwar urgewaltig in Deutschland. Und was passiert? Wir schaffen uns unter Asherah unsere eigenen Wege. Ihr müsst mal schauen, glaubt mir nichts, geht ins Internet, schaut mal nach. Die Fruchtbarkeitstherapien in Deutschland haben religiösen Status. Was Menschen alles unternehmen, um Fruchtbarkeit zu erleben, es ist wirklich krass. So, und was ist jetzt mit Moloch? Und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, weil sonst werdet ihr mich nachher für etwas angreifen, was ich nicht gesagt habe. In Deutschland gab es 2025 106.000 Abtreibungen. Laut dem Statistischen Bundesamt sind 96% sozial oder psychosozial induziert. Eine medizinische Ursache haben 3,9%. Eine kriminologische, wie zum Beispiel Vergewaltigung, haben 0,1%. Ich sage nicht ausdrücklich, ich sage nicht, dass sich 96% den leichten Weg wählen. Das ist nicht meine Aussage. Ich glaube, dass es so gut wie immer, immer eine unfassbar schwere Entscheidung ist, wenn sich jemand für eine Abtreibung entscheidet. Aber wir müssen uns so viel Freiheit mal nehmen, dahin zu schauen und sagen, dass hinter den allermeisten Abtreibungen ein Entschluss steht, wo Menschen zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, meine Zukunftsperspektive ist ohne das Kind besser. Und hier geht es jetzt nicht um Verurteilen, es ist ein Entschluss, den Menschen treffen. Es ist der falsche Zeitpunkt, es ist soziale Not, es passt nicht in meinen Lebensplan, es macht mein Leben unfassbar kompliziert. Und ihr Lieben, das tut es. Unfassbar kompliziert. In vielen, vielen Fällen. Moloch verspricht, wenn du mir das Kind gibst, bekommst du materiellen Segen und ein sorgenfreies Leben. Das ist die Stimme von Moloch. Und ich werde niemanden hier für die Entscheidung einer Abtreibung verurteilen. Das mache ich nicht. Unser Problem liegt viel weiter vorne. Das wirkliche Problem ist nicht der Moment der Entscheidung. Das Problem hat viel eher stattgefunden. Wir haben Gott vom Thron genommen. Wir haben die Maßstäbe für unsere Sexualität, die Maßstäbe für Ehe, die Maßstäbe für Beziehung holen wir uns nicht mehr von Gott. Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott, hey, wenn ihr von dieser Pflanze esst, werdet ihr eine Erkenntnis bekommen. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und mit dieser Erkenntnis werdet ihr nicht umgehen können. Die wird euch töten. Unsinn! Ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und wisst ihr, treff dein eigenes Urteil, deine eigene Entscheidung. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir in vielen, vielen Punkten sind wie Gott. Wir entscheiden über Leben und Tod. Wir entscheiden über die Zukunft von Leben. Wir treffen Entscheidungen in unserem Leben, die uns eigentlich viel zu schwer sind. Und es geht nicht nur um Abtreibung. Da kommen noch ganz, ganz, ganz viele Themen auf uns zu in den nächsten Jahren. Legalisierung von Sterbehilfe, die Gentechnik, KI, immer mehr Optionen. Immer mehr Momente, in denen wir Entscheidungen treffen müssen. Ob du willst oder nicht, ob sie dich überfordern oder nicht. Du wirst Entscheidungen treffen müssen. Hey, und jetzt ist die Frage, wie bitte trifft man im Jahr 2026 in Deutschland in so schwierigen Fragen eine gute Entscheidung? Indem ich Jesus auf den Thron setze. Gibt es da mehr als einen, der dazu Amen sagt? Danke. Indem ich Jesus auf den Thron setze, indem ich die Entscheidungsgrundlage für meine Entscheidungen wieder ihm gebe und sage, hey, du bist der Maßstab, du bist die Richtung, bei dir ist Leben zu finden. Und sonst nirgendwo, wenn wir es uns anmaßen, wenn wir dich kicken vom Thron, was wird geschehen? Gott, du hast es so oft gesagt. Wir werden starr und tot. Und was Gott sagt, ist so. Wir erleben dieses Sterben. Jesus kommt zu uns und wird Mensch, weil Gott so wenig greifbar ist. Gott ist so weit weg in seiner Heiligkeit. Er ist für uns so abstrakt. Wir könnten diesen Gott niemals greifen, deshalb wird er Mensch. Deshalb ist er in Jesus ein Gegenüber. Deshalb erscheint er uns als einer von uns, damit wir Vertrauen in ihn schaffen. Und wisst ihr, was seine häufigste und erste Botschaft war, die er verkündigt? Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Kehrt um. Und wir haben ein Evangelium daraus gemacht, das nur noch hochhält, dass er ein Angebot macht. Du kannst umkehren. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Angebot, das ist eine Aufforderung. Du musst umkehren. Du musst umkehren. Du musst alles wieder wegtun von dem Thron, was da nicht hingehört. Und Gott wieder an die erste Stelle tun. Es kann sein, du bist heute vielleicht das erste Mal hier oder du sagst, Baal, Astarte, Moloch, das ist mir irgendwie alles zu abstrakt. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus mal Folgendes. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Mach mal kurz die Augen zu. Ich habe Vertrauen, dass du nicht gleich einschläfst. Es geht nur um dich. Es geht um niemand anderen jetzt in diesem Raum, in diesem Moment. Vielleicht bist du an einem Punkt angekommen in deinem Leben, wo du spürst, dass du bestohlen wurdest. Wo du spürst, dass dir das Leben etwas geraubt hat. Da gab es etwas in deinem Leben, was du genossen hast, wo du gemerkt hast, wow, das fühlt sich nach Leben an, nach Freiheit. Das ist gut und das wurde dir genommen. Vielleicht bist du heute an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo du sogar sagen würdest, mein Leben ist verdorben. Ich lebe ein Leben, ich habe Gedanken, ich schaue Dinge, ich mache Handlungen, ich gehe Wege, ich kann es nur noch verdorben nennen. Da ist nichts von Reinheit, da ist nichts von Schönheit, da ist nichts von Heiligkeit. Wenn ich auf mich sehe, dann sehe ich eigentlich Schmutz. Und vielleicht bist du sogar so weit, dass sich Tod schon breit gemacht hat. Und wenn dich irgendetwas davon angesprochen hat, dann bitte ich dich, prüf für dich, ob es nicht Zeit ist, umzukehren. Auf was setzt du wirklich dein Vertrauen? Wer darf dir die Maßstäbe in deinem Leben definieren? Hat Jesus den Platz auf deinem Thron? Oder teilst du ihn? Ja, und ich möchte dich jetzt einladen und wir machen das komplett unspektakulär. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht eine Hand heben. Das, was wir jetzt machen, das passiert einfach nur zwischen dir und Gott. Vielleicht ist jetzt der Moment, umzukehren. Und du kannst ein leises Gebet in Gedanken sprechen. Und das Gute ist, keiner hier im Raum kann jetzt kontrollieren, ob du es tust oder nicht. Ich lade dich einfach nur ein. Jesus Christus, ich stehe vor diesem Thron meines Lebens. Und ich habe dich zur Seite geschoben. Ich habe andere Dinge, die El, aber nicht Elohim sind, auf den Thron meines Lebens gesetzt. Jesus, und das tut mir leid. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Vergib mir, dass ich diesen Platz auf dem Thron mit anderen Dingen geteilt habe. Jesus, vergib mir bitte und ich möchte jetzt heute die Entscheidung treffen, dir diesen Thron wieder ganz zu überlassen. Bitte reinige mein Herz, reinige meine Gedanken, reinige meinen Geist. Und in Jesu Namen spreche ich jetzt über dir aus. Jegliche Baale werden dein Leben jetzt verlassen. Astarte und Asherah werden dein Leben jetzt verlassen. Moloch wird dein Leben jetzt verlassen. In Jesu Namen gebiete ich euch, dass ihr verschwinden müsst. Und ich spreche Gottes Segen über dir aus, dass du Heilung erfährst. dass du Freisetzung erfährst, dass du Leben erfährst. In seinem Namen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.